Ausgeglaubt.
Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt.
RevLab.
Hallo und herzlich willkommen bei Ausgeglaubt. Wir haben heute ein ganz spannendes Thema vor uns. Wir werden diesem Thema auch zwei Folgen widmen. Es geht um Satanismus.
Halleluja. Oh nein.
Manu, das ist die falsche Folge. Das war bei den Worship-Songs dein Einstieg. Heute Satanismus. Und wir haben ja bei der Vorbereitung gesagt, wir wollen diejenigen Phänomene aufnehmen, von denen wir glauben, dass sie in einer gewissen Weise das Christentum beerbt haben in der Gegenwart. Mhm. Und Manu, ich kann mich noch gut erinnern, wie dein glatter Babyhaut, popoglatter Stirnansatz sich zusammengerollt hat und du gesagt hast, wirklich jetzt? Satanismus? Stefan?
Ja. Ja, weil mir das nicht unmittelbar einsichtig war, dass man sich im Zuge dieser Staffel, wo wir über Liberalismus und Kapitalismus und Transhumanismus und so weiter gesprochen haben, sich mit einem derartigen, würde ich jetzt mal sagen, weltanschaulich-religiösen Randphänomen befasst, das überhaupt nicht das Gewicht hat, um wirklich so ernsthaft als Erbe des Christentums in Frage zu kommen. Und ich habe dann im Verlauf der Recherche, ich muss sagen, ich habe, glaube ich, noch nie so viel Spaß gehabt beim Recherchieren, ja, wie für diese beiden Folgen über Satanismus. Und ich habe dann auch gemerkt, nee, das hat schon auch was für sich, weil ich denke, man muss Satanismus als Phänomen ausdifferenzieren und auch ein Stück weit weiter fassen oder für eine Idee auch verstehen, die durchaus eben als Erbe oder Nachfolgeidee des Christentums in Frage kommt.
Ja, ich denke, es hängt auch damit zusammen, dass deine erste Assoziation wahrscheinlich das war, was wir jetzt in der Aufteilung der verschiedenen Formen, Erscheinungsformen von Satanismus, religiösen Satanismus nennen würden. Wir haben da gelernt von Georg Otto Schmidt. Das ist ein Experte für Religionsfragen, der auch neue religiöse Bewegungen beobachtet. Und er schlägt vor, dass man Satanismus als Phänomen etwas ausdifferenzieren muss, genau, um es zu verstehen. Und religiöser Satanismus ist eine Form davon, die es dann sowohl in dualistischer Form gibt. Also ganz einfach erklärt bedeutet das, es gibt den lieben Gott und es gibt den bösen Teufel und die sind Gegenspieler. Das wäre die dualistische Form religiösen Satanismus. Nur, dass sich dann eben der Satanist nicht auf die Seite des lieben Gottes schlagen will, sondern auf die Seite des Teufels. Und es gibt die monistische Form, man sagt quasi, es gibt nur ein Weltprinzip. Das ist ja ganz ähnlich wie unsere Diskussion immer, wenn wir über das Christentum, ja, und den Dualismus oder den Monismus darin sprechen, wo du ja eher dualistische Tendenzen, genau, stark machst und ich eher die monistischen. Eigentlich ist es genau dasselbe. Jetzt einfach, dass man ins andere Team,
genau,
wechselt.
Auf links gedreht.
Genau. Also im monistisch-religiösen Satanismus würde man dann sagen, ja, es gibt nur einen Herrscher über diese Welt und das ist Satan, lasst ihn uns anbeten.
Ja, und vielleicht kann man zum Einstieg so viel sagen, was mir lange Zeit unter Satanismus vertraut war oder was ich glaubte zu kennen, fällt eigentlich alles in die Kategorie dieses religiösen Satanismus und dieses religiös-dualistischen Satanismus. Das war für mich eigentlich das Einzige über lange Zeit auch meiner Kindheits- und Jugendsozialisierung, das Einzige, was als Satanismus überhaupt gegolten hat, das sind die Leute, die genau wie die Christen an einen Gott glauben und an einen Satan, sich aber auf die falsche Seite, auf die, genau, dunkle Seite der Macht geschlagen, ja, haben und die natürlich damit der verkörperte Endgegner sind, ne, ja, für Christen.
Der Antichrist.
Genau.
Wenn man so will. Dazu habe ich natürlich viele Fragen.
Und ja. Muss ich auch ein bisschen erzählen.
Und das werden wir in dieser Folge jetzt auch noch machen. Wir müssen aber vielleicht zunächst noch ein bisschen so eine Karte zeichnen, ja, worum es uns insgesamt geht. Ganz bekannt geworden in den 80er, 90er Jahren ist ja eine andere Form von Satanismus in Deutschland, vor allem das ist der Protestsatanismus, der sich eigentlich, ich will jetzt den Leuten nicht die Ernsthaftigkeit absprechen, aber da sind jetzt die religiösen, die magischen, die metaphysischen Bezüge gar nicht so wahnsinnig wichtig, sondern da geht's drum zu schocken.
Genau.
Irgendwas aufzuführen, eine Bildsprache zu wählen, Sätze in die Welt zu knallen, wo einfach das ganze etablierte Bürgertum denkt, unsere Jugend ist kaputt.
Ja. Ja.
Diese Menschen sind verrückt und gefährlich.
Ja, und da gibt's dann auch ganz enge Verbindungen halt zur Metal-Szene, in der diese ganzen Symbole, auch diese morbide Symbolik dann Einzug gehalten hat und man richtig gehend kokettiert hat, wer kann quasi die schlimmeren dämonischen Figuren noch aufrufen, und da sind alle möglichen Bands entstanden, die da eben die ganzen Schreckgestalten auch aus dem Alten und Neuen Testament, vom Leviathan über den Belial und so weiter bis hin zu, wie heißt die, Gorgoroth, die Band, die,
ja,
das
ja,
ist
genau.
Da ein toll
die Opfer auf der Bühne,
irgendwie Ziegenblut versprüht und weiß ich was. Und Gorgoroth ist eben eine Bezeichnung für ein Ödland vor Mordor in der Tolkien-Erzählung. Also da wird aufgerufen, was man findet, was irgendwie eben diesen antichristlichen, diesen düsteren, diesen dämonischen Anklang hat. Aber eben in den meisten Fällen, ich habe ja dann auch eine ganze Reihe von Leuten gekannt oder kennengelernt, die so eine, also ich hatte eine Freundschaft mit einer Band, ganz eigenartige Story, die ich jetzt nicht erzähle, aber eine Band, die hieß Zombie Wolf, und das waren so Death Metal, Trash Metal Freaks, und die waren übersät mit Tattoos, die wirklich also erst ab 18 Jahren gezeigt werden dürfen, also ganz ganz bizarre Geschichten, dämonisch und teuflisch und Pentagramm und Ziegenkopf und alles, was die Symbolik hergibt, und ich habe mit denen viel diskutiert, und das waren klassische Protestsatanisten. Die haben ja dann nicht wirklich irgendwelche Rituale vollzogen, oder wenn, dann auch nur, um das dann irgendwie auf Instagram oder weiß ich was zu bringen und Leute zu schockieren, aber so richtig daran geglaubt haben die ja nicht. Also, aber das war einfach so man kann sagen, auch eine Anti-Spießer-Bewegung und eine quasi gegen das christliche, die christliche Bürgerlichkeit hat man da aufbegehrt.
Und hat ja dann schon auch den Weg gut in die Popkultur geschafft. Also Marilyn Manson ist so ein Beispiel. Und ich glaube, da haben wir eigentlich eher sowas wie eine subversive, gesellschaftliche, sehr individualistisch organisierte Gegenbewegung gegen das Bürgertum, wenn man so will.
Ja.
Quasi 68er nochmal auf rechts gedreht. Und ich meine jetzt damit nicht, dass die rechtspolitisch sind. Weil das ist ja etwas, was dann sehr oft gerade in deutschsprachigen Ländern immer wieder falsch verstanden wird. Mhm. Also, dass man sagt, ja, also das, was uns schockt, das ist dann quasi dieser Protestsatanismus. Mhm. Aber das ist überhaupt nicht notwendigerweise so. Also,
nein.
Böse Onkels zum Beispiel sind nicht Protestsatanismus. Das ist nochmal was ganz anderes.
Ja. Das ist gut, dass du das noch erwähnst. Also es gibt natürlich rechte Bewegungen, nationalsozialistisch begeisterte Gruppierungen, die sich dann solche Symbolik auch aneignen. Aber es wäre sicher ein völlig unzulässiger Kurzschluss zu sagen, alle Metal-Freunde und Freaks, Pentagramm auf dem Oberarm herumlaufen, haben irgendwie rechtsextreme Tendenzen. Das ist ganz sicher nicht der Fall. Also das wäre nicht gerechtfertigt. Aber also du bist jetzt rausgesprungen eigentlich aus dieser, wir waren ja schon in der Kategorie des weltanschaulichen Satanismus, und du hast jetzt die eine Form des Satanismus genannt, die man nicht wirklich als weltanschaulich bezeichnen kann, der Protestsatanismus.
Ja, aber die ist noch nicht eine Weltanschauung, aber das ist ein Phänomen, das man jetzt nebst diesem religiösen Satanismus medial in der Gesellschaft immer wieder wahrgenommen hat, und es gibt dann diese Hypes. davon.
Ja.
Deswegen habe ich jetzt mit dem Protestsatanismus an den religiösen Satanismus angeschlossen, der auch einigermaßen bekannt ist.
Ja, aber man kann sagen, der Protestsatanismus, das ist eben auf weiten Strecken auch dieser popkulturelle Satanismus, der ist eben ein Popularisierer dessen, was man unter Satanismus irgendwie versteht. Aber die sind nicht im engeren Sinne religiös. Die wenigsten von denen würden sagen, ich bete zu Hause auf meinem Schrein den Satan als meinen Herrn und Erlöser an oder so, das wohl nicht.
Das, was uns ja dann in der zweiten Folge vor allem beschäftigen wird, ist eben dieser weltanschauliche Satanismus. Und der weltanschauliche Satanismus hat eigentlich eine ganz überraschende Grundvoraussetzung, wenn man so will. Er rechnet nämlich weder mit Gott noch mit dem Teufel.
Also der symbolische Satanismus, ja. Ja, genau. Also sorry, ich will dir nicht ins Wort fallen, nur damit die Zuhörenden irgendwie die Kategorien klar kriegen. Es gibt eine nicht weltanschauliche Form des Satanismus, die man als Protestsatanismus bezeichnen könnte. Und dann gibt es 4 Formen des weltanschaulichen Satanismus. Und der weltanschauliche zerfällt in einen religiösen Satanismus, den du schon vorgestellt hast, dualistisch oder monistisch, und in einen symbolischen Satanismus. Man könnte auch sagen, einen modernen atheistischen Satanismus. Und auf den wolltest du jetzt abheben, oder?
Genau, oder? Und da haben wir sehr unterschiedliche Ausprägungen, aber was die alle zusammen verbindet, ist, dass sie sagen, naja, also hört auf mit den Märchen, es gibt weder den lieben Gott noch den bösen Satan, aber es gibt verschiedene Ideologien und religiöse Versatzstücke, die Freiheit und die Entfaltung des Menschen irgendwie versuchen zu domestizieren.
Ja.
Also man denkt da sofort an Nietzsche oder an den Übermenschen, an die Möglichkeit, die eigentlich im Menschen drin wäre, wenn er sich nicht einer, und das muss man schon sagen, das ist eigentlich immer so in allem, was ich jetzt gelesen und gefunden habe, wenn er sich nicht einer christlich verbrämten Selbstbeschränkung hingeben würde.
Ja.
Und da ist ganz bekannt, ist natürlich die Church of Satan mit der Gründerfigur Lovey. Wir werden dann in der nächsten Folge drauf zu sprechen kommen. Und The Satanic Temple. Und beide sind bestimmte Weltanschauungen, die sich eigentlich nur als moderne Phänomene, als Gegenwartsreaktionen erklären lassen.
Ja.
Oder? Und deswegen würde ich die schon nochmal abgrenzen, weil da sind wir wirklich so ab 1960er Jahre überhaupt drin in dieser Bewegung des symbolischen Satanismus. Du hast jetzt den weltanschaulichen Satanismus, wenn ich dich richtig verstanden habe, quasi als Überbegriff genommen für den symbolischen und den religiösen Satanismus. Ich habe den weltanschaulichen Satanismus quasi als Überbegriff für die verschiedenen Formen von symbolischem Satanismus verstanden gehabt.
Ah.
Aber eigentlich spielt das überhaupt keine Rolle. Es geht einfach darum, es gibt einen Satanismus, der wirklich damit rechnet, dass es Gott und den Teufel gibt.
Ja.
Das ist religiöser Satanismus. Es gibt einen Satanismus, der damit rechnet, dass es weder Gott noch den Teufel gibt. Dem geht es nämlich primär um den Menschen und wie er sich in der Welt durchsetzen und orientieren kann. Und es gibt einen Satanismus, den man Protestsatanismus nennt. Ich glaube auch, das ist keine Selbstbeschreibung von irgendwelchen Menschen, sondern eher eine religionswissenschaftliche Betrachtung vielleicht, oder wo man eigentlich unterstellt, denen ist es ziemlich egal, ob es Gott oder den Teufel gibt, die wollen einfach schocken. Vielleicht könnte man es so zusammenfassen.
Ja, das ist sicher eine Fremdzuschreibung, würde ich auch sagen.
Und jetzt haben wir eine spannende Ausgangslage gehabt, als ich vorgeschlagen habe, lass uns über Satanismus sprechen. Hast du gesagt, ja, finde ich gar nicht so einleuchtend, weil du eben dieses Bild vor Augen hattest, das jetzt vor allem mit einem religiösen Satanismus zusammenhängt. Mhm. Und vielleicht wär mal spannend zu hören, wie bist du überhaupt mit den Ideen eines religiösen Satanismus, eines dualistischen Weltbilds innerhalb deiner christlichen Sozialisierung in Kontakt gekommen?
Ja, also ich muss schon sagen, dass der Satanismus in meiner religiösen Erziehung eine ganz erstaunlich große Rolle gespielt hat. Also, dass die Vorstellung des Teufels und die Vorstellung natürlich auch der Hölle und dann auch die Idee, dass es Menschen gibt, die sich diesem dämonischen Wesen verschreiben und dass das ganz, ganz, ganz gefährliches Pflaster ist. Die Vorstellung und die Ideen, die sind mir wirklich von klein auf mitgegeben worden. Also ich habe mich in der Vorbereitung, habe ich mich erinnert an eine Szene aus meiner Primarschule, wo ich wirklich noch im zarten Alter von irgendwie 10 Jahren oder so ein Diktat schreiben musste und irgendwie, ich weiß nicht mehr genau warum, aber in diesem Diktat kam der Begriff des Teufels vor. Und ich weiß noch, dass ich mich nicht getraut habe, dieses Wort Teufel auszuschreiben und dann einfach eine Lücke gelassen habe und also einen Fehler im Diktat riskierte, weil ich dachte, better safe than sorry, oder? Wenn ich jetzt, also da den Teufel, das will ich nicht mal ausschreiben. Begriff. Also ich bin wirklich aufgewachsen, auch mit diesen ganzen Erzählungen, diese Angst vor Okkultismus hat mich begleitet, auch durch die Teenagerzeit. Und das war natürlich ein Bild vom Satanismus, das völlig in diesem religiös-dualistischen Satanismus sich drin bewegt
hat. Ich will mich jetzt echt nicht lustig machen drüber, aber ist ja schon noch augenfällig, dass da eigentlich ganz viel magisches Denken auch mitschwingt. Also jetzt, ich meine, nicht im religiösen Satanismus, da sicher auch, aber ja letztendlich auch in dem, was du als christliche Sozialisierung erfahren hast. Also wenn es gefährlich ist, das Wort Teufel zu schreiben, dann hat das ja schon was Magisches, oder?
Ja, absolut. Und ich bin ja wirklich mit einem auf weiten Strecken auch magischen Glaubensverständnis groß geworden. Und man hat uns auch von klein auf, ich muss auch sagen, das hat uns natürlich dann auch fasziniert als Teenager. Also der bestbesuchteste Abend in der Teenagergruppe oder im Jugendclub oder wo auch immer, das war immer, wenn ein Referent gekommen ist und über Okkultismus und Satanismus
spricht. Ja.
Da sind wir angekrochen und haben uns dann diese schrecklichen Geschichten von Menschen, die Heavy Metal hören und sich ein Kiss-Poster zu Hause aufgehängt haben. Und nachts haben sie gemerkt, wie ihnen die Band Kiss aus dem Plakat die Zunge entgegenstreckt und so. Und wie quasi dieses Plakat zum Leben erwacht. Oder Menschen, die, ich bin ja auch mit dieser Idee des Backward Maskings, das hat man hat uns gewarnt vor diesen ganzen Bands, AC/DC und Iron Maiden und Kiss. Kannst
du vielleicht kurz erklären, was war das Gefährliche?
Das Gefährliche war quasi, dass da unsichtbare, unerkennbare Botschaften mitgeführt werden in den Texten oder in der Musik. Da werden quasi kleine Versatzstücke werden eingebaut, quasi praktisch unhörbar oder unverständlich, die aber im Hirn sich dann zu einer Aussage verdichtet, die zum Beispiel zum Selbstmord aufruft und so. Und es gab sogar ein Gerichtsverfahren gegen Judas Priest, glaube ich, die beschuldigt wurden, durch diese versteckten Botschaften jemanden in den Suizid getrieben zu haben. So, also diese Geschichten, die sind bei uns kursiert. Und ich bin als Teenager auch so fasziniert gewesen davon und ich bin fest der Überzeugung gewesen, ich könnte mein Leben Satan überschreiben und dann wäre ich zu magischen Wunderwerken fähig und könnte irgendwie Dinge bewegen mit meinem bloßen Willen und so. Und ich war
also bis in welches Alter ungefähr? Nur damit man
Ahnung,
also eher so 5, 6 Jahre oder
Da war ich sicher in der frühen Teenagerzeit, wo ich davon noch überzeugt war und natürlich auch wirklich abgefüllt wurde mit Geschichten, die eigentlich zur Abschreckung hätten dienen sollen, die aber dann doch auf eigentümliche Weise fasziniert haben.
Ich habe auch
Bücher gekriegt, als ich dann eine Zeit lang mich für Metal Music interessiert habe und angefangen habe, so Thrash Metal und Death Metal und so zu hören. Da hat man mir dann diese Bücher gegeben. Wir wollen nur deine Seele und so hieß das eine Buch mit lauter solchen Schauergeschichten.
Ja.
Und die waren genährt. Ich meine, jetzt mit dieser Taxonomie, die wir jetzt eingehend gebracht haben, müsste man sagen, das hat sich wahrscheinlich eigentlich alles noch nicht einmal im weltanschaulichen Satanismus abgespielt, sondern das war eigentlich alles Protestsatanismus. Also wenn AC/DC an einem Konzert irgendwie LED-Hörnchen verteilt, die sich die Leute dann aufsetzen können, das war für mich da ein da ist uns ein heiliger Schauer den Rücken runter,
weil
da haben wir gedacht, hier werden quasi Leute im Satanismus sozialisiert und so. Und das ist doch einfach ein Marketing-Gag, weißt du? Das war uns überhaupt nicht klar. Also wir haben das bitter ernst genommen. Mit Satan macht man keine Spiele. Natürlich auch auf dem Hintergrund der Überzeugung, dass Satan, der Teufel, die Dämonen, dass das wirklich ganz reale Entitäten sind. Mhm. Wir haben eine ausgeglaubte Folge darüber gemacht. Ich glaube das natürlich nicht mehr so wie früher, aber ich bin auch nicht völlig gekippt in eine Richtung, die sagt, ja, es gibt keinerlei böse Mächte. Ich finde, diese Diskussion, die ist spannend zu führen, aber die Vorstellung, dass der Satanismus quasi die große Verführung der Jugend darstellen könnte und gegen das Christentum ankämpft und mit magischen Mitteln versucht, an die Macht zu kommen und so, das ist schon absurd.
Okay. Ist ja auch so, dass es durchaus in der Weltliteratur Bezüge gibt, die genau mit diesem Bild von Satan, von Satanismus, vom Pakt mit dem Teufel, von der Gegenmacht Gottes spielen, die es natürlich wirklich so ein volkstümliches Bewusstsein geschafft haben. Also Milton mit Paradise Lost, der quasi die ganze Geschichte von Satans Sturz und Fall nochmal ganz anders erzählt, nämlich aus seiner Perspektive, also der gefallene Engel, der dir jetzt eigentlich die Alternative bietet, der eine eigene Herrschaft aufrichten will, dann noch viel berühmter wahrscheinlich und viel prägender im deutschsprachigen Raum mindestens Faust.
Ja, Goethes Faust,
oder
genau.
Goethes Faust, wo der Mephisto den Pakt macht. Wobei das ja eigentlich gut ausgeht am Schluss. Nein, man kann nicht sagen gut ausgeht. Es ist ja wahnsinnig tragisch, was mit Margarete passiert. Und das will ich gar nicht kleinreden. Es ist ganz, ganz furchtbar. Aber für den Faust selbst geht es gut aus. Ich glaube, der Satz geht irgendwie so mit, wer immer redlich sich bemüht, den können wir erlösen.
Ja.
Also er wird dann sogar, obwohl er diesen Pakt mit dem Mephisto gemacht hat, dann doch erlöst vom lieben Gott.
Ja, vielleicht muss man an der Stelle auch sagen, du hast ja jetzt so diesen historischen Rückblick schon aufgemacht, muss man sagen, dass die Vorstellung, dass es einen Satanismus gibt im Sinne, einen religiösen Satanismus im Sinne einer Teufelsanbetung, der sich irgendwelche Zirkel, geheimen Gemeinschaften anschließen, so, dass die Idee, dass das quasi Jahrhunderte und Jahrtausende zurückgeht, das ist einfach nicht bestätigt. Also dass die Idee, dass auch die ganze Hexenverbrennung ist natürlich erfolgt auf dem Hintergrund der christlichen Anschuldigung, dass da Frauen einen Pakt mit dem Teufel eingegangen sind. Und das war dann Vorwand genug, ganz grausam auch gegen einzelne Frauen vorzugehen. Aber es ist eigentlich nicht bestätigt, historisch bis in die Neuzeit ist nicht bestätigt, dass es irgend so etwas wie einen praktizierten Satanismus, Teufelsanbetungskult gibt, der irgendwie eine jahrhundertelange oder jahrtausendelange Tradition hat.
Was wir aber wissen, und das ist sehr wohl dann historisch dokumentiert, ist, dass wir mindestens seit der Neuzeit immer wieder Bewegungen haben, die, heute würde man das auch Verschwörungstheorien nennen oder so, die quasi sagen, es gibt irgendwelche Geheimbünde, die mit dem Satan oder mit dunklen Mächten in einer ganz speziellen Beziehung stehen, die da einen Vertrag geschlossen haben. Also nur schon, wenn man dran denkt, wie die Freimaurer.
Ah, ja, ja.
Verfolgt und diskreditiert worden sind, wo man gesagt hat, ja, das sind genau solche Abkommen, die da passieren. Und natürlich würde man jetzt aus einer eher historischen Perspektive sagen, naja, das muss man mal im Kontext sehen des 19. Jahrhunderts, wo plötzlich, ich will dich jetzt nicht langweilen mit Details, aber plötzlich tauchen Schriften auf, die man lesen kann, also ägyptische Inschriften. Und da sind Sprüche drauf. Und das Ganze ist wahnsinnig interessant. Und ganz viele intelligente Leute, aber eben auch Hobbywissenschaftler, würde man heute sagen, haben sich an diese Texte gemacht und sich überlegt, welches Geheimwissen liegt in diesen Texten, was davon könnte mich in meinem Leben ermächtigen, etc. Also wir haben eine Zeit, die insgesamt sehr offen war für das, was man Okkultismus oder eben die dunklen Mächte etc. genannt hat.
Oder? Ja, und ich muss mich vielleicht insofern korrigieren oder erklären. Es kommt natürlich wie immer darauf an, wie eng oder weit man die Begriffe fasst.
Ja,
man kann natürlich sagen, selbstverständlich geht die Vorstellung von auch dunklen Gottheiten oder von Wesenheiten, von unsichtbaren Mächten, die auch Böses im Schilde führen und so weiter, geht natürlich zurück bis in die Antike und davor, also bis in die babylonische Zeit und so weiter. Da ist ja der ganze Polytheismus auf verschiedensten Erdteilen, lebt ja natürlich auch von der Vorstellung, dass es auch düstere Gottheiten gibt und dass man die vielleicht dann auch durch irgendwelche Rituale besänftigt und so weiter.
Die ganze Gnosis,
also,
oder?
Genau, also natürlich kann man, wenn man das so weit fasst, kann man sagen, das kann man in alle möglichen Erdregionen und Weltreligionen zurückführen, aber der Satanismus als im engeren Sinne als Satans Anbetung ist ja erstens mal abhängig von der Überlieferungsgeschichte des Satans überhaupt, also vom Judentum und Christentum ganz entscheidend, in Klammern oder weniger deutlich auch im Islam gibt's die Figur ja auch, aber so richtig als Gegenspieler ist der Satanismus natürlich abhängig vom jüdisch-christlichen Erbe und als religiöse Gemeinschaft ist es ein eindeutig neuzeitliches Phänomen des, würde ich sagen, 20. Jahrhunderts.
Und ich denke halt, man, ja, vielleicht machen wir das wirklich mal kurz, weil das ja geschichtlich schon noch interessant ist. Im Judentum haben wir den Satan, also wortwörtlich, in der Bibel drin, und da ist er ja eigentlich primär jetzt gar nicht große Gegenspieler Gottes, sondern er ist eigentlich der Widersacher der Menschen.
Der Ankläger auch.
Er ist nämlich der Ankläger. Er führt die Anklage am Richterstuhl Gottes. Und das ist vielleicht eine ganz entscheidende Kenntnis, das zu wissen, weil erst dann versteht man, was so revolutionär ist an der paulinischen Theologie, die dann im Neuen Testament kommt, wenn der quasi behauptet, nicht der Satan wird euch vor Gericht ziehen, sondern da sitzt Jesus Christus selbst. Also quasi ein Machtwechsel passiert mit Kreuz und Auferstehung. Und da ist jetzt nicht mehr dieser Widersacher, dieser Ankläger, sondern da ist Christus. Oder das ist natürlich unglaublich in diesem Weltbild. Das ist wirklich ein Riesenwechsel.
Ja, man kann schon sagen, dass der Satan als biblische Figur eine starke Wandlung vollzogen hat im Zuge der Überlieferung.
Und im Neuen Testament taucht er dann halt eigentlich nicht mehr als Chefankläger, wenn man so will, am Throne Gottes auf, sondern im Neuen Testament ist er der Verwirrer, der alles durcheinander bringt, der uns in Versuchung führt, etc.
Genau. Da ist er aber dann schon ein Stück weit eine Gegenmacht. Also da wird er auch von Jesus als der große Gegenspieler Gottes ins Feld geführt, auch von Paulus dann zitiert als der Herr dieser Welt und der Herr der Lüfte und so, was er im Alten Testament noch nicht in dieser Klarheit ist, sondern er ist da im Alten Testament, kommt er ganz, ganz selten vor.
Ja.
Im Hiob-Buch am prominentesten, sonst glaube ich noch einmal oder so, aber und ist da eine sehr ambivalente Figur. Im Alten Testament sind natürlich viel prominenter diese Ideen dieser großen Chaosmächte, der Leviathan und so und der Behemoth und so. Da diese Urungeheuer und so, die sind da als, ich sage jetzt mal, als dämonische Mächte, die es auch von Gott her einzudämmen oder zu besiegen gibt. Diese Idee ist da schon da, aber der Satan ist noch gar nicht als irgendwie Herr allen Bösen irgendwie installiert.
Im Alten Nein, überhaupt nicht. Ja. Es gibt böse, gefährliche Mächte im Alten Testament, aber der Satan hat eigentlich eine andere Rolle. Und im Neuen Testament, wo Christus quasi die Rolle von Satan auch übernimmt, also nämlich die des Anklägers und Richters, der aber zugleich ja unser Anwalt ist.
Und das Fürsprecher,
Das ist ja das Krasse, wenn man einen Hebräerbrief nimmt. Oder? Dann wechselt das dort und jetzt wird der Satan zum eigentlichen Gegenspieler Gottes und der muss dann in diesem großen Drama der Offenbarung überwunden werden. Aber indem er überwunden wird, kann dann Gott alles in allem sein? Mhm. Also es heißt quasi, Gott wird zum Retter der Menschheit mit Hilfe von Christus, indem er den Satan überwindet und die Menschheit befreit. Ja. Das ist dort eigentlich die Story, oder?
Der wirft ihn in den Feuersee.
Genau. Aber jetzt lass uns mal wieder zurückkommen, so ein bisschen mehr in die Neuzeit, vielleicht sogar bis in die Gegenwart. Da haben wir ja ein Bild, das letztlich davon geprägt ist, dass man sagt, okay, es gibt quasi wirklich, also es gibt im Sinn von, es ist etwas, das existiert, den Teufel, als eine gefährliche, böse Gegenmacht, die dir zu Lebzeiten ungeheure Vorteile verschaffen kann, wenn du dich mit ihm verbündest, aber du opferst halt die Ewigkeit.
Ja. Genau. Und mit dieser Idee, mit dieser Vorstellung bin ich wirklich groß geworden. Das war alles, was ich unter Satanismus verstanden habe. Und da sind, wie gesagt, sämtliche Protestsatanisten drunter gefallen, auch sämtliche Magier. Ich hätte es nie gewagt, mir, ich habe quasi heimlich kleine Ausschnitte von David Copperfield-Shows geguckt und mit einem unglaublichen Schauer habe ich das angeschaut, weil mir klar war, das ist alles echt und das macht er in der Kraft des Satans.
Oh, also
das
war
und so wurde uns das auch beigebracht. Okay. Also Magie-Shows. Einmal ist ein Zauberer in die Schule gekommen, da waren Diskussionen mit meinen Eltern und anderen christlich geprägten Familien, ihre Kinder aus dem Unterricht zu nehmen, weil ein Zauberer aufgetreten ist. Weil man wirklich alles, was irgendwie den Anschein von eben Magie, Okkultismus, Satanismus und so weiter hatte, das war sofort Teil dieses antichristlichen religiösen Satanismus.
Ah, Wahnsinn. Ja. Und es gibt ja auch jetzt auch im Alten Testament ja Stellen, die, ja, wenn man sie ohne Kontext und ohne Umfeld und so nimmt, tatsächlich so ausgelegt werden können. Wenn es zum Beispiel heißt, dass man die Zauberer verstoßen soll aus der Mitte etc., dann sind das schon die ganz gefährlichen Gesellen, oder?
Ja, klar.
Aber also das heißt, du hast als Jugendlicher eigentlich damit gerechnet, dass David Copperfield, also dieser Entertainer.
Illusionist, ja, genau.
Der ist eigentlich im Kontakt mit dem Teufel und deswegen kann er aus der Box verschwinden, und obwohl er angekettet ist und im Wasser steht.
Durch die chinesische Mauer gehen. Ja, genau. Also es ist eigentlich eine Form.
War das zerrüttend für deinen Glauben, als du herausgefunden hast, dass es nicht so ist? Also, war das schlimm?
Es war eher befreiend eigentlich, weil ich auch den Eindruck habe, dass der Satanismus in dieser Form, in dieser religiös-dualistischen Form als wirklich Glaubensgemeinschaft, die den Satan als dämonische Macht verehrt, das ist wahrscheinlich die überschätzteste Erscheinung oder das überschätzteste Phänomen im hochreligiösen Christentum. Also da wird ein Aufsehen gemacht, um weltweit wahrscheinlich nicht viel mehr als ein paar tausend Leute, die das ernsthaft von sich behaupten würden. Ich will das jetzt nicht einfach per se verharmlosen. Es gibt ja schon Geschichten von wirklich auch traurige Geschichten, zum Beispiel von Mordfällen, die im Namen Satans verübt wurden. Mhm. Es gab auch in Deutschland, im Ruhrgebiet, Witten war das, glaube ich, gab es einen Fall Anfang der Nullerjahre, wo ein junges Ehepaar, das sich selbst als Satanisten bezeichnet hat, einen Arbeitskollegen des Ehemannes ganz grausam zugerichtet mit 66 Messerstichen erstochen und verstümmelt hat und so und nachher zu Protokoll gegeben hat, sie würden sich nicht als schuldig ansehen, weil sie vom Satan zu dieser Tat veranlasst wurden und bis zum Schluss eigentlich darauf bestanden haben, eben als gläubige Anhänger des Satans gehandelt zu haben. Es gibt da schon krankes Zeug. Es ist dann allerdings auch zu sagen, ich würde das auch heute nicht mehr in dieser Art, weißt du, im Sinne der Besessenheit und so deuten. Es gab da auch Aussagen von Psychiatern, die das dann beurteilt und beobachtet haben oder die Leute sogar kannten und gesagt haben, das waren zwei Menschen mit einer ganz, ganz starken narzisstischen Persönlichkeitsstörung, mit einem völligen Selbstüberschätzungswahn. Mhm. Und die haben natürlich in diesem Satanismus, der den Menschen als Übermenschen ins Zentrum stellt, haben sie eine Ideologie gefunden, die ihre ganzen kranken Neigungen noch einmal verstärkt hat.
Ja, genau.
Also da gibt's dann schon, würde ich sagen, sehr verhängnisvolle Verbindungen von Persönlichkeitsanlage und ideologischer Programmierung, die dann tatsächlich auch in sowas wie Ritualmorden enden können, aber als Riesenphänomen, vor dem man sich jetzt fürchten müsste, als ernsthafter Gegenspieler des Christentums. Ja, ja. So wurde uns das ja verkauft. Mhm. Weißt du, ich war an Konferenzen, wo dann Gastredner gefragt haben, wer von euch wacht nachts ungefähr um 3 Uhr regelmäßiger auf? Da haben ganz viele Leute aufgestreckt, so, ja, passiert mir auch, kenne ich auch, 3 Uhr morgens. Das ist die Zeit, in der die Satanisten gegen die Christen beten. Deshalb wacht ihr auf. Und ich habe dann nur gedacht, aber der kommt ja aus den USA, hat er die Zeitverschiebung auch schon mal eingerechnet. Also das ist eine völlig absurde Vorstellung, dass irgendwie hunderte von Millionen Christen gefährdet werden von ein paar hundert Satanisten, die irgendwie gegen die Christen anbeten.
So, also, darf ich mir vorstellen, dass nach solchen Vorträgen und Konferenzen sich Menschen den Wecker auf 3 Uhr morgens gestellt haben, um dagegen zu beten?
Ja, also das ist kein völlig unwahrscheinliches Szenario. Aber eben, ich halte das wirklich für eine Finte, auch für eine Nebelpetarde, weil, also lass mich diese Klammer noch auftun. Ich bin ja in diesem Zusammenhang auch mit dieser Vorstellung des geistlichen Kampfes dann groß geworden. Vor allem in der charismatischen Welt, in der pfingstlichen Welt, da hat man das sehr hoch gehalten. Wir sind als Christen, als Nachfolger Jesu berufen, in den geistlichen Kampf gegen die Mächte der Finsternis zu treten. Ist ein Motiv, das sich bei Paulus natürlich wiederfindet. Die Mächte und Gewalten spielen bei ihm eine große Rolle. Aber ich halte das eben für sogar wirklich irreführend, wenn man jetzt heute das Gefühl hat, die Mächte und Gewalten, die uns bedrohen oder gegen die wir anbeten müssen, ankämpfen müssen, das sind diese paar verstreuten Satanisten, die irgendwie sich Pentagramme um den Hals hängen, weil bei Paulus die Rede von den Mächten und Gewalten und die Rede vom geistlichen Kampf natürlich eingebettet war in ein Verständnis, dass wir in ungerechten Systemen leben. Das römische Imperium war eine Macht und eine Gewalt. Von mir aus heute wirtschaftliche Systeme oder Konglomerate, Staaten und so weiter, die teilweise repressive Strukturen ausbilden oder diskriminierende Ungerechtigkeitsgefälle ausbilden. Das sind die Mächte und Gewalten, denen das Christentum im Namen und mit den Mitteln der Liebe entgegentreten müsste und nicht Satanisten, die uns morgens um 3 Uhr aufwachen lassen.
Also. Okay, oder? Und jetzt haben wir lange darüber gesprochen, als wäre das ein reines Problem von, ich sage jetzt mal, eher fundamentalistischen, evangelikalen Christen, die in Freikirchen halt solche Weltbilder am Leben halten, die dualistisch sind, etc. So ganz stimmt das ja nicht. Es gibt ja durchaus ein Gegenwartsphänomen mindestens, das medial wirklich, ja, für Aufsehen gesorgt hat. Und das ist dieses Satanic Panic.
Ja, ja.
Und das Interessante bei der Satanic Panic ist ja, dass es einen Teil von dem aufnimmt, was du jetzt gerade geschildert hast. Mhm. Also es sind da tatsächlich Christen, Christinnen engagiert, die dieses dualistische Weltbild pflegen und sagen, ja, da sind ganz böse Mächte im Spiel, die missbrauchen Kinder für ihre schrecklichen Rituale. Aber es gibt auch Psychiater und Psychiaterinnen, die sich mindestens insofern der Deutung anschließen, dass sie sagen, ja, wir haben da Opfer, denen genau so etwas passiert ist.
Ja, und das ist eine Bewegung, die in Wellen auch über die Medien Verbreitung gefunden hat. Man kann das vielleicht zurückverfolgen bis zu einem Buch von Michelle Smith. Es ist eine Kanadierin, die hat mit ihrem Psychotherapeuten, der später ihr Ehemann wurde, hat sie 19...
Das ist auch ganz vertrauenswürdig, ja, immer, wenn das so läuft.
Ich habe mir meine Sache dazu gedacht, aber wie auch immer. 1980 hat die ein Buch herausgegeben, Michelle Remembers. Und da hat sie biografisch erzählt, wie sie eben als Fünfjährige von einer satanischen Sekte monatelang gefangen gehalten, gefoltert, vergewaltigt, erniedrigt worden ist und hat eben erst 20 Jahre oder 30 Jahre später durch psychotherapeutische Hilfe sich dann eben an diese Geschichten erinnern können. Und dieses Buch hat weite Verbreitung gefunden und ist quasi stilbildend geworden, so ein Vorbild für ganz viele Anschuldigungen wegen satanisch-rituellen Missbrauchs in den folgenden Jahren. Das hat dann vor allem in den USA in den 80er Jahren zu einer richtigen Häufung von Fällen geführt, wo Menschen sagen, sie könnten sich jetzt, und da ist eben die Verquickung dann mit den Psychotherapeuten, die du vorhin genannt hast, sie könnten sich jetzt mit psychotherapeutischer Hilfe endlich erinnern an satanischen rituellen Missbrauch, den sie in der Vergangenheit erlebt haben. Und die Medien sind da dankbar aufgesprungen. Und das macht natürlich wahnsinnig starke Schlagzeilen auch. Und viele waren damals, also 80er Jahre, davon überzeugt, die Zahl ist kursiert, dass bis zu 60.000 Menschen im Jahr durch satanischen Missbrauch ihr Leben verlieren, also geopfert werden, vor allem Kinder dann.
Gab ja dann eine riesige Untersuchung des FBI, mehrere Jahre, und das Resultat war, es konnte kein einziger Fall nachgewiesen
werden. Kein einziger, ja.
Und diese Faktenlage ist aber nicht erschütternd für die Menschen, die weiter an diese, ich nenne das jetzt mal so, Verschwörungserzählung glauben, weil die sagen, na ja, klar, fliegt sowas nicht auf, ja. Es liegt ganz einfach daran, dass hier die höchsten Kreise selbst mit drinstecken. Ja. Und wer sagt wohl dem FBI, was die rausfinden können und was nicht?
Ja, das ist die klassische Kritik-Immunisierungsstrategie jeder Verschwörungserzählung. Sobald du irgendwie Evidenzen ins Feld führst und sagst, ja Leute, 60.000 Fälle pro Jahr, man hat tausende von Anschuldigungen untersucht und keine einzige konnte man wirklich verifizieren, sogar das FBI ist nicht weitergekommen, und dann sagt man, ja, all die das nicht verifizieren können, die stecken halt unter einer Decke, die gehören da auch dazu, und da hat man eigentlich ein wasserdichtes System geschaffen. Und man muss sagen, in den USA, und das ist ja dann auch nach Deutschland und Europa rübergeschwappt, da gab es eine richtige Koalition von Therapeuten, Ärzten, Polizisten, Sozialarbeitern, auch Politikern, die sich dieses Themas angenommen haben. Da wurden Schulungen durchgeführt an Bildungseinrichtungen. Therapeuten haben Kongresse und Bücher und so weiter herausgegeben. Ärzte haben sensibilisiert. Polizisten wurden geschult, um anhand eines, was war das nochmal? Das war so eine Kriteriologie, ein Katalog von Symptomen von Menschen, die rituelle satanische Gewalt erlebt haben. Und auf diesen Wege oder auf diesen Wegen ist das wirklich wachgehalten worden und hat es dann ständig neue Menschen gegeben, die für sich entdeckt haben, dass sie so etwas erlebt haben. Und ich finde das heikel, darüber zu sprechen, weil man ja, ich meine, weil wir ja hoffentlich genügend sensibilisiert sind für die Missbrauchsthematik, um Opfern nicht einfach von vornherein jede Glaubwürdigkeit abzusprechen. Und gleichzeitig haben wir es hier an vielen Stellen so offensichtlich mit einer Verschwörungserzählung zu tun, dass es irgendwie schwierig ist, dem wirklich noch genügend Substanz abzugewinnen.
Oder ich finde halt, die Perspektive der Betroffenen ist in diesem Fall besonders bedrückend.
Ja.
Weil, also ich selbst erkläre mir das so, ich glaube, dass da tatsächlich frühkindliche Traumata vorliegen. Also Traumata, die es tatsächlich gibt. Also da ist nicht einfach nichts.
Ja, ja.
Das würde ich gar nicht unterstellen. Aber jetzt kommst du vielleicht in Kontakt mit dieser, ja, dualistischen, evangelikalen Form von Christentum und plötzlich tut sich dir ja eine ganze Bildwelt auf, an der sich dieses Trauma festmachen kann. Und du findest Menschen, die dich darin noch bestätigen. Und zwar nicht nur irgendwelche Pfarrer oder Prediger oder Seelsorger, sondern auch Psychiater. Psychiater, die auch an Institutionen, an staatlichen Institutionen in der Schweiz gearbeitet haben und die das vertreten. Und jetzt kommt eine Öffentlichkeit und sagt, oh, Leute, das ist aber Satanic Panic, das stimmt alles gar nicht. Mhm. Wie muss das jetzt sein für eine betroffene Person?
Ja.
Die hat wirklich etwas erlebt, dann kriegt sie ein Deutungsangebot.
Ja.
Oder diese Traumata sind ja oft gar nicht so direkt zugänglich.
Ja.
Und dann sagt ihr die ganze Öffentlichkeit, kann aber nicht sein, stimmt nicht. Oder, und ich denke, man muss da wirklich unterscheiden zwischen zwei Perspektiven. Das eine ist das ein sinnvoller Therapieansatz? Und würde ich sagen, nein, ist es nicht. Es ist brandgefährlich, weil du je nachdem sogar Menschen, die kein Trauma haben, sondern eine andere Lebenskrise, eigentlich zu Opfern eines Traumas machst.
Ja.
Bei Menschen, die wirklich ein Trauma haben, bietest du ihnen eine Deutung an, die weder hilfreich noch zutreffend ist. Also da würde ich sagen, es ist ganz klar, dass es nicht sinnvoll ist. Aber wie jetzt die Gesellschaft mit diesen Betroffenen umgeht, die sich als Opfer von rituellem Missbrauch verstehen, das finde ich nochmal eine ganz andere Frage. Und ich finde, es gibt einen tollen Beitrag auf RefLab, auf den ich gerne hinweisen möchte, von Johanna Di Blasi, die darin eine Kritik, würde ich sagen, geschrieben hat, über diese ja sehr, sehr flapsige Art, wie Böhmermann mit dem Thema umgegangen ist.
Ja.
Satanic Panic, warum Aufklärung à la Böhmermann zu kurz greift. Und das finde ich wirklich ein wichtiger Zwischenruf.
Ja. Können wir verlinken in den Shownotes.
Und gleichzeitig denke ich aber auch, es braucht dort wirklich eine klare Kante, um zu sagen, ja, aber das Betroffene sich als Opfer von rituellem Missbrauch verstehen darf noch nicht automatisch dazu führen, dass wir sagen, okay, wir akzeptieren das jetzt als gesellschaftliche Tatsache, dass es rituellen Missbrauch gibt und therapieren das so, sondern wahrscheinlich ist das wirklich insgesamt, ich glaube, Georg Otto Schmidt hat das mal so genannt, ein medizinischer Kunstfehler, das so zu behandeln.
Ja. Also ich finde das eine sehr hilfreiche Unterscheidung, diese Perspektiven, und würde nur hinzufügen, es ist natürlich, die Satanic Panic ist natürlich nicht abhängig davon, wirklich an die Existenz eines Satans im metaphysischen Sinne zu glauben. Aber es begünstigt natürlich die Angst, wenn man wirklich daran, jetzt als, von mir aus als evangelikaler Christ, wenn man wirklich daran glaubt, dass hier ein echter Gegenspieler Gottes quasi die Fäden zieht, dann ist es umso schrecklicher, wenn man hört von Menschen, die sich im Namen Satans zusammentun und ganz schreckliche Ritualverbrechen begehen. Aber man kann natürlich auch als jemand, der weltanschaulich da nichts dahinter sieht, kann man einsteigen in diese Satanic Panic, indem man einfach glaubt, dass andere von diesen Voraussetzungen ausgehen. Und da haben sich wirklich eben bis in politische Kreise und Polizei und Therapeuten und so, da hat sich wirklich ein ganzes Netzwerk gebildet, das auf sehr wackeligen Füßen steht. Und man kann sagen, das hat dann in den USA in den 90er Jahren, so späten 90er Jahren, ist das wieder abgeebbt. Da hat man auch ganz viel eben Bedenken wieder zerstreuen können, weil man gemerkt hat, da ist bei den meisten Fällen gar nichts dahinter. Aber das ist dann nochmal aufgekommen, auch im Zuge der Präsidentschaftswahl, Hillary Clinton gegen Donald Trump. Dann plötzlich gab es doch diese Pizzagate, diese Idee, dass irgendwo in Washington...
Weil es nicht direkt mit Satanismus verknüpft, oder?
Es war eben... Mindestens das Framing war auch innerhalb dieser Satanic Panic. Also, dass man gesagt hat, es gab da in Washington gibt's eine Pizzeria und im Keller gibt's einen Kinderpornoring und da werden Kinder gehalten und weiß nicht was und die Hillary Clinton und der Obama, die stecken alle unter einer Decke und die machen da mit und so. Und das, der Kontext dieser Alex Jones, dieser Verschwörungsfanatiker, der da eine erfolgreiche Nachrichten in Anführungs- und Schlusszeichen Sendung bei Fox News, glaube ich, hatte, der hat das auch befeuert und das war schon auch im Kontext dieser Satanic Panic. Man hat eben dann die Vorstellung gehabt, da wird eben mit Kindern ganz Schreckliches gemacht und da sind die höchsten politischen Kreise involviert. Und Xavier Naidoo hat ja dann im deutschsprachigen Raum, hat er ja während der Corona-Zeit, als er viel zu viel Gras geraucht hat und zu lange alleine war, hat er ja ganz rührige Videos gemacht, wo er unter Tränen von den Tausenden von Kindern gesprochen hat, die da in den Tunneln, in unterirdischen Militäreinrichtungen gefoltert und getötet werden, um dieses Adrenochrom,
genau,
das ist so dieser Verjüngungsstoff, der Kinder in sich, den Kinder in sich tragen, und der würde da gewonnen und für Politiker aus den höchsten Reihen würde das dann abgeschöpft, um ihnen lange Lebenszeit zu schenken. Also da ist das nochmal richtig, auch QAnon hat diese Verschwörungsgruppierung hat das bekräftigt.
Ja, ja.
Und ich weiß, also ich kenne Leute bis in die Schweiz, bis in mein Umfeld hinein, die heute noch sagen würden, da ist ganz viel dran.
Also, ja, warte, und deshalb finde ich es wichtig zu sehen, dass auch dieser Dualismus und diese Wahrnehmung einer realen Bedrohung durch eine dunkle Gegenmacht, durch Gruppierungen, die ihre Interessen durchsetzen, die Menschen Opfer bringen etc., so absurd das im ersten Moment klingen kann, doch ein Phänomen auch der Gegenwart ist. Gerade auch der Gegenwart ist. Es gibt dazu auch diesen Podcast auf RefLab mit Georg Otto Schmidt von RelInfo. Und da spricht er mit Cornelia Krause, die für Reformiert einen Artikel geschrieben hat über Satanic Panic, und Felix Reich zusammen drüber. Und er sagt, ritueller Missbrauch ist eine Legende. Und führt da auch die verschiedenen Bezüge aus, woraus sich diese Erzählung eigentlich speist und wo sie herkommt. Also das kann man da gerne nachhören.
Ja.
Was ich interessant finde, ist, dass wir hier eigentlich ein Phänomen haben, wo sich, ich sage jetzt mal, Randerscheinungen einer Moderne, also fundamentalistische Entgleisungen, dualistische Weltbilder, metaphysische Vorstellungen eines Teufels und von Dämonen etc., plötzlich verbinden lassen mit dem, was wir sonst eigentlich unseren höchsten Glaubwürdigkeitsteil in der Gesellschaft nennen, nämlich Medizin, Polizei, das Strafrecht etc. Und da gibt's plötzlich eine Verbindung, mit der man eigentlich kaum hätte rechnen können.
Ja. Ja, das ist irgendwie auch unheimlich, dass sich Intuitionen, weltanschauliche Vorentscheidungen und einzelne Begebenheiten dann zu so einem Netz verdichten können, das wirklich bis hin in juristische Verfahren und in Bildungspläne und so weiter sich hinein einprägt. Das ist schon erstaunlich.
Ja.
Und auch ein bisschen unheimlich. Auch wenn man sagen muss, auf lange Sicht eben die Medien haben natürlich eine entscheidende und keine nur rühmliche Rolle gespielt. Also die Bild-Zeitung hat in Deutschland wesentlich zu diesem Hype beigetragen, als die mal irgendwie in den 90er Jahren getitelt haben, Psychiater spricht von 10.000 rituellen Kindermorden pro Jahr und so. Also die haben das sehr befeuert und man muss halt schon auch sagen, mindestens auf einer unbewussten oder semi-bewussten Ebene spielt natürlich die Popkultur da auch eine Rolle. Also die ganzen, was ich schon für Filme und Serien geguckt habe, in denen irgendwie rituelle, satanistische Morde, und das ist ja super spannend. Ich gucke das ja eigentlich noch gerne. Eine meiner Lieblingsserien, True Detective, finde ich Schauspielkunst par excellence, das höchste der Gefühle. Aber da geht's ja auch um letztlich um rituelle Morde, die dann verbunden werden mit irgendwelchen dämonischen Wesen und so. Also das ist natürlich auch sehr ergiebig für Netflix und Co. und trägt dazu bei, dass man das so ein bisschen im Kopf einfach mitführt, weißt du?
Ja, ja, genau. Und eben auch, also jetzt die Taz ist ja jetzt nicht quasi eine sensationslüsterne Zeitung, oder? Die hat über rituelle Gewalt unter dem Titel Eine ausgeblendete Realität geschrieben. Also nur vielleicht kurz die Headline. Rituelle Gewalt ist eine sehr brutale Form des Missbrauchs. Manche zweifeln ihre Existenz an. Julia Winter nicht, sie hat sie erlebt. Und dann kommt ein Artikel, wenn du das liest, hast du wirklich das Gefühl, okay, das ist ein ganz, ganz ernstes, großes Thema. Da müssen wir jetzt als Gesellschaft wirklich was dagegen tun. Und das ist garantiert nicht möglich, ohne dass du einen Hintergrund mitführst. Eben, du hast jetzt gesagt, Serien, Filme etc., die mindestens damit rechnen, dass es ganz, ganz viele Menschen gibt, die irgendwie mit dunklen Mächten in direkter Verbindung stehen und da auch Rituale ausüben etc.
Ja, ja.
Einfach wichtig ist, eben, das eine ist die Opferperspektive, da finde ich, alles ernst nehmen, was reinkommt, ist sicher nicht hilfreich, sich gesellschaftlich drüber lustig zu machen. Aber das ist jetzt wirklich ein Punkt, wo ich finde, da hat das Christentum eine ganz besondere Verantwortung. Sie hat kulturgeschichtlich diesen Dualismus in der Form in die Welt gebracht. Sie hat ihn geritten. Sie hat davon finanziell profitiert. Das ist etwas, wo sie jetzt auch dafür gerade stehen muss und da wirklich klar Farbe bekennen muss, ob sie damit rechnet, dass es da einen Teufel gibt, ob sie damit rechnet, dass es da einen großen Gegenspieler gibt, der Dinge tut in der Welt. Und ich bin erschüttert darüber, dass es unter anderem ehemalige Pfarrpersonen sind, die sich mit einer Selbstverständlichkeit in solchen Netzwerken engagieren und da auch sagen, na klar, das sind Menschen, die haben diese Erfahrungen gemacht, das ist eine Realität etc. etc. Das halte ich für brandgefährlich.
Ja, aber also vielleicht kommen wir in der nächsten Folge darauf nochmal zu sprechen, weil ich finde das schon spannend. Ich würde da auch nicht das Kind mit dem Bade ausschütten oder nicht alles quasi in dieselbe Richtung kämmen. Zum einen ist ja auch Georg Otto Schmid, der ja jetzt wirklich ein hochrespektabler und differenzierter Weltanschauungs- und Sektenbeauftragter oder Experte ist. Er selber sagt, sie hätten viele Anfragen in seiner Einrichtung im Blick auf Satanismus, jetzt nicht überschwänglich viele, aber jedes Jahr kommen so 30 Anfragen rein und er nimmt das schon auch ernst und sagt, er würde sich in seiner Karriere an 6 Fälle erinnern, er spricht von Mordfällen, die quasi satanistisch begründet wurden.
Und also, da finde ich jetzt aber wichtig und ich weiß auch, dass das Schmid das genauso ausführt, oder dass man jetzt quasi Kausalität und Korrelation unterscheidet.
Ja.
Oder die Frage ist ja jetzt, sind das Menschen mit einer Persönlichkeitsstörung, mit einer schweren Persönlichkeitsstörung, die sich an dieser Symbolwelt festmacht? Oder, das wäre dann die Alternative, gibt es einen wirksamen Satan, der Menschen quasi besessen macht und ihnen Dinge in Auftrag gibt? Und da würde ich einfach sagen, naja, völlig verständlich, dass wir in einem spätantiken Weltbild damit rechnen, dass ein Dämon von dir Besitz ergreift und dir sagt, was du mit dem Brotmesser jetzt tun sollst. Aber da haben wir doch heute wirklich hilfreichere und bessere Erklärungsmuster. Ja. Und es bringt doch nichts, jetzt immer drauf rumzureiten und zu sagen, na ja, aber Herr Jesus hat auch Dämonen in die Säue geschickt oder etc. pp. Das ist doch nicht der Stand, auf dem man solche Fragen diskutieren kann.
Naja, aber
man kann einfach anerkennen, okay, im damaligen Weltbild haben wir es so genannt und dann hat man gesagt, es gibt gewisse Menschen, die haben eine therapeutische Vollmacht, die können Wunderheilungen machen etc. und die haben das dann gemacht. Heute sind wir da, glaube ich, wirklich an einem anderen Punkt und haben hilfreichere Methoden, um Menschen zu helfen, die solche Persönlichkeitsstörungen haben.
Ja, es ging mir jetzt an dieser Stelle nicht darum, die Existenz und Wirkweise Satans irgendwie zu diskutieren. Der Georg Otto Schmidt würde ja natürlich auch nicht sagen, diese 6 Fälle, von denen er gehört hat oder mit denen er zu tun hat, das sind Menschen, wo der Satan leibhaftig von Besitz ergriffen hat. Aber was ich sagen wollte, nicht, dass man uns da missversteht, es ist eine Sache zu behaupten, dass es eine riesige Verschwörung von Satanisten gibt, die im Untergrund 60.000 Kinder oder Menschen pro Jahr rituell opfern und wo bis in die höchsten Regierungskreise hinein alle möglichen Politiker und dann Konzernchefs und so weiter alle mit unter einer Decke stecken. Das ist eine Sache. Diese Idee, glaube ich, kann man mit gutem Gewissen sagen, die ist nicht evidenzbasiert, das ist eine Verschwörungserzählung und diese Panikmache, die richtet nur Schaden an, was aber nicht bedeutet, dass man Satanismus, das Phänomen, wo wir ja gesehen haben, das ist sehr vielgliedrig und kann man auffächern, aber dass Satanismus per se keinerlei gefährliche Potenziale hat. Das würde auch der Georg Otto Schmid hat das ja deutlich gemacht, dass er dann immer fragt, ist es ein religiöser oder ein atheistischer Satanismus? Es werden Rituale vollzogen. Beten Menschen den Satan an und haben eine krankhafte Faszination für das Böse, den Tod, für auch Gewalttaten und so weiter. Da würde er einfach aus religionswissenschaftlich-psychologischen Gründen sagen, Moment, das kann gefährlich sein. Auch für Menschen mit bestimmten psychischen Dispositionen müsste man da eigentlich beratend zur Hilfe eilen, um nicht zu riskieren, dass solche Dinge passieren, wie es sie eben in Einzelfällen tatsächlich gibt.
Ja, und da ist mir halt wichtig, oder? Da bin ich ganz, ganz skeptisch, ob jetzt Seelsorge, so wie das zum Beispiel vom Verein, von dieser Interessenvereinigung zur Aufklärung und Vernetzung gegen organisierte sexuelle und rituelle Gewalt, Kara gemacht hat, ob das da wirklich hilfreich ist. Oder weil ich gehe jetzt mal davon aus, das ist meine Grundhypothese, dass die Menschen, die berichten, dass sie sexuelle Gewalt erlebt haben, das auch erlebt haben. Darüber streite ich keine Sekunde. Das Problem ist nur, wenn du das Ganze dann in eine Erzählung bringst, die so läuft, dass Menschen mit bestimmten Begabungen, Fähigkeiten und Techniken deine Gedanken kontrollieren können und dich steuern können und da eine Übermacht, die dich ständig bedroht, über dich hineingebrochen ist, dann ist das nicht hilfreich. Und ich finde auch, dass Befreiungsgebete da nicht die christlich verantwortliche Antwort sind auf solche Fälle, sondern da braucht es wirklich gute Therapien und es gibt Therapien dafür, oder? Aber Verschwörungserzählungen helfen da nicht weiter, auch wenn das im ersten Moment entlastend wirken mag. Und ich glaube, da sind wir uns auch völlig einig, oder? Das was gefährlich ist, glaube ich auch, sind wir erst am Anfang als Gesellschaft zu verstehen, worum es überhaupt geht, sind diese ganzen Formen von spirituellem und charismatischem Missbrauch. Mhm. Wenn man die EKD-Missbrauchsstudie liest, und jetzt sind wir nicht bei den Satanisten, jetzt sind wir mitten in der evangelischen Kirche in Deutschland, dann merkt man, dass der spirituelle Missbrauch eigentlich ein Türöffner ist für den sexuellen Missbrauch, der danach auf dieser Vorarbeit passieren kann. Oder? Und da genau hinzuschauen, da sehe ich eine große Verantwortung. Ja. Also wie gehen wir um mit Segenshandlungen? Wie gehen wir um mit der Autorität von Pfarrpersonen, von Priestern etc.? Da haben wir ganz viel selbst aufzuräumen. Aber dieses Schreckgespenst von satanistischen Priestern, die über Gedankenkontrolle Menschen misshandeln in irgendwelchen Opferritualen, das sehe ich jetzt wirklich nicht als Arbeitsfeld christlicher Seelsorge.
Nein, nein, voll. Und nur um den Gedanken noch anzuhängen im Blick auf die nächste Folge. Wir werden in der nächsten Folge uns ja mit dem symbolischen Satanismus, mit den zwei Formen oder zwei großen Gemeinschaften, die es innerhalb des symbolischen Satanismus gibt, befassen. Und da wird dann auch deutlich, dass diese Idee, dass man sich auf Satan beruft, um seine eigenen Taten zu entschuldigen oder sich aus der Verantwortung zu ziehen unter Hinweis auf satanische Anweisungen, die man befolgt hat oder sogar auf Besessenheit, das wäre würde in eine völlig andere Richtung gehen, genau, als das im symbolischen Satanismus, der mit Abstand die verbreitetste Form des Satanismus ist, das können wir jetzt schon sagen. Also alles andere, was wir unter religiösem Satanismus besprochen haben, das ist verschwindend gering im Vergleich zu Satanic Temple und Church of Satan, die beide symbolische satanistische Bewegungen sind. Und die heben gerade ab auf die Selbstermächtigung und Verantwortlichkeit des Menschen. Also denen wäre es völlig fremd, wenn jemand sagt, ich ziehe mich aus der Verantwortung, indem ich mich auf satanische Besessenheit berufe oder so.
Genau, das ist ja genau das, was LaVey, der Gründungsvater, könnte man jetzt sagen, der Church of Satan, so verachtet, oder? Weil da würde er sagen, das ist doch die Scheinheiligkeit, dass ihr da eure Verantwortung nicht wahrnehmt und nicht zu dem steht, was ihr getan habt oder tun wollt.
Ja, ja. Genau. Ja, mehr dazu in der nächsten Folge, Stefan. Ja. Dann wird auch deutlicher, das kann ich den HörerInnen auch versprechen, deutlicher, warum das Thema durchaus in unsere Staffel hineinpasst. Aber es war uns doch wichtig, diesen Anlaufweg zu nehmen und auch vielleicht mit einigen Missverständnissen aufzuräumen, die sich mit dem Thema Satanismus gerne mal verbinden.
Vielen Dank, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid, und wir interessieren uns sehr für eure, ja, Gedanken zu dem Thema. Ich befürchte und denke schon, dass Satanic Panic wieder ein Thema ist, was ganz, ganz starke Meinungen hervorrufen wird. Mir ist an der Stelle vielleicht wichtig, ihr findet in den Verlinkungen zu dieser Folge sowohl den Taz-Artikel, von dem ich gesprochen habe, als auch den Reformiert-Artikel, und wir werden auch noch auf SRF und den Beitrag von Johanna verweisen. Macht euch da selbst ein Bild. Ich kann es euch jetzt schon sagen, keine Zuschrift wird mich davon überzeugen, dass ich das anders sehe, aber ich glaube auch, dass wir noch nicht am Ende sind, den guten Umgang mit Betroffenen gefunden zu haben, die tatsächlich diese Deutung über ihr Schicksal und ihr Leben angenommen haben. In dem Sinne eine gute Woche, und nächstes Mal geht's weiter mit einer viel lockeren und fröhlicheren Sache, nämlich dem weltanschaulichen Satanismus in seiner symbolischen Ausprägung. Bis dann. Tschüss.
Tschüss. RefLab.